Gibt's da nicht auch was Natürliches? Der naturheilkundliche Gesundheitstalk mit Dr. Franziska Rubin und Sina Peschke.
Wir wollen euch heute in unserem neuen Podcast zeigen, wie gut Naturheilkunde wirken kann. Heute reisen wir mal ans andere Ende der Welt, da wo Franziska 4 Jahre lang war, nämlich nach Australien. Das ist ein Land, das nicht nur extreme Landschaften und endlose Weite bietet, sondern auch ganz faszinierende Naturmedizin. Die Heilkunst der Aboriginal People zum Beispiel, die Pflanzenkraft des Outbacks und das tiefe Wissen um Balance und Verbindung mit der Erde. All das machen wir heute gemeinsam, und wer da noch ein bisschen tiefer eintauchen möchte, der findet in Franziskas Journal Australien.
Genau.
Viele Rezepte, Geschichten und Erfahrungen aus ihrer Zeit im australischen Busch.
Genau, und diese Magazine quasi, die waren der Grund, warum ich sozusagen ja auch so den Druck hatte, da das wirklich zu schaffen, diesen Aboriginal People zu begegnen. Denn die leben ja sehr zurückgezogen. Ne? Die sind ja wirklich von den Australiern weitestgehend ausgerottet worden, kann man sagen, oder zurückgedrängt eben ins Outback, wo sehr, sehr schwierige Lebensbedingungen sind, schon immer waren. Die wissen halt, wie es da funktioniert zu leben. Und ich habe mich immer für die Heilkunst natürlich Australiens interessiert, als ich da lebte. Aber mir ist aufgefallen, dass die Australier eigentlich relativ wenig Naturheilkunde verwenden und dass die Verbindung zu den Aboriginals und auch ihrer traditionellen Heilkunst so ein bisschen abgebrochen ist. Also die haben das nicht so wie wir. Die europäische Heilkunst, die wir ja hier sozusagen tradiert verwenden. Wir wissen, was Hildegard von Bingen gemacht hat. Das ist Dioscorides, diese ganzen Heilpflanzen. Das ist gut, gut beschrieben. Wir haben eine Tradition, und bei denen ist die abgebrochen. Deshalb war ich so froh, dass ich diesen Auftrag bekommen habe, quasi mal so richtig zu recherchieren und auch ins Outback zu fliegen. Was ist denn da eigentlich los bei den Aboriginals und wie heilen die sich und was kann man sozusagen davon in unser Leben übernehmen? War total spannend.
Ich bin jetzt mal neugierig, da muss man sich quasi anmelden oder wie läuft
das? Auch das, also das ist schwierig, die Kontakte zu bekommen. Es gibt auch relativ wenig, die überhaupt Interesse haben, mit den Weißen über diese Heilkunst zu reden. Ja, also da ist eher Ablehnung. Und es war so ein Annähern von vielen Seiten, recherchieren, andere Deutsche, die auch teilweise schon da waren und darüber berichtet haben, sozusagen über die auch Ideen zu bekommen. Zum Beispiel Buschblüten kannte ich gar nicht, kommen wir gleich noch zu. Ja, es ist so ähnlich wie deutsche Bachblüten. Es gibt ganz interessante Sachen, aber es war schwer, daran zu kommen. Also es war wirklich ein langer Weg und total spannend.
Ich bin
noch mal
neugierig, wo bist du da? Da bist du dann gelandet? Und
ja, vor allem an dem Ayers Rock, da in dieser Umgebung. Das ist ja der heilige Berg, der Aboriginal. Der ist ja mitten praktisch in der Wüste. Man fliegt also, wir sind mit so einer kleinen Cessna dahin gereist. Man fliegt also stundenlang und sieht nur unter sich Wüste, rote Wüste mit so ein paar kleinen Büscheln. Und dann fragt man sich, wie konnten die da durchlaufen? Die sind ja schon seit 40.000 Jahren da unterwegs. Mhm. Wie können die das? Und die haben tatsächlich Stöcke. Und sie beobachten die Tiere ganz genau und können sich mit Stöcken, und da wo die Tiere sozusagen sind, in die Erde so rein graben und haben ein Gefühl dafür, wo Wasser ist unter der Erde. Das sieht man aber von oben gar nicht. Ja, also wir würden da sofort verdursten, wir wären da nach ein paar Stunden hin in dem Klima. Und die haben ganz eigene Fähigkeiten, um dort in dieser Dürre zu überleben. Also unglaublich berührend auch.
Und wie hast du dich unterhalten? Auf Englisch oder?
Ja, auf Englisch. Die dann sozusagen sich öffnen für die Westlichen, die ist natürlich die Landessprache. Also es war sehr, sehr spannend, und es ging auch schon damit los, dass ich hatte dann so Bücher gelesen und Leute haben mir das dann auch zugespielt sozusagen oder gegeben. Ein Heiler, ein Schamane, ein australischer Schamane, der heilt ja die Leute auf ganz besondere Art, das erzähle ich gleich, aber erstmal schickt er alle zu seiner Assistentin oder seinem Assistenten, und das ist eine Kräuterfrau oder ein Kräutermann. Das heißt, auch die behandeln in erster Linie mit Kräutern gegen alle möglichen Erkrankungen oder auch psychischen Geschichten. Wenn das nicht hilft, wenn die Krankheit weiter fortgeschritten ist, dann geht der los und sucht in der Nacht die Seelen, die kranken Seelen auf den Bäumen und bringt die nach Hause. Und das ist so abgefreakt, dass ich irgendwie gedacht habe, okay, also was passiert denn jetzt hier? Aber ich finde ja sowas immer total spannend. Und ich bin ja grundsätzlich auch der Meinung, wenn die damit heilen, super. Ja, dann funktioniert das einfach für die. Und habe dann in diesen Büchern gelesen, es gibt Leute, die praktisch in der Kindheit anfangen, nachts rumzulaufen draußen und sehen Seelen von anderen Menschen in den Bäumen und wissen damit gar nichts anzufangen. Und die Eltern sagen entweder, oh wow, das ist eine ganz tolle Fähigkeit, du sollst mal Schamanin werden. Oder die Eltern sagen, um Gottes Willen, ja, stell das ab. Ja, also es ist total faszinierend. Tatsache ist, auch die heilen in erster Instanz erstmal mit den ganzen Kräutern, die ihnen zur Verfügung stehen.
Was wir hier wissen, dass zum Beispiel Teebaumöl aus Australien kommt, beziehungsweise dort zuerst verwendet wird, bevor es hierher kam. Ne?
Genau. Sowas doch. Teebaumöl ist sowas wie das Schweizer Taschenmesser der australischen Naturmedizin. Mhm. Ja, also da kann man sagen, das kann wirklich sehr, sehr viel. Kommt von einem bestimmten Baum, einem Melaleuca-Baum. Das ist eine Myrte, ne, ein Myrtengewächs. Und das wird seit Jahrtausenden, kann man sagen, verwendet von den Aboriginal People. Und zwar bei Hautverletzungen, bei Entzündungen, bei Infekten. Und man weiß mittlerweile, es sind die Terpene da drin, die eben gegen alle Keime wirken und die entzündungshemmend wirken. Und mittlerweile gibt es einige gute Reviews, also so Übersichtsarbeiten, auch auf wissenschaftlicher Ebene, die bestätigt haben, dass Teebaumöl zum Beispiel bei Akne hilft. Ne? Mhm. Also wir könnten das in eine Packung machen, zum Beispiel mit Heilerde, ja, wer so entzündete Haut hat. Bei Fußpilz ist es total interessant. Teebaumöl konsequent aufzubringen oder bei kleineren Wunden funktioniert das. Und die Australier nehmen Teebaumöl auch gerne, um Flächen zu desinfizieren, also in der Küche etc.
Ein Glück, dass du sagst, ich wollte jetzt gerade noch einwerfen, ich habe damit schon die Dusche geputzt.
Ja, das ist richtig, weil es einfach gegen alle Keime wirkt. Ja. Und dabei riecht es ja auch ganz okay. Aber wichtig ist immer nur ein paar Tropfen verwenden. Das ist schon ganz schön scharf, so als Öl, gell? Mhm. Bei empfindlicher Haut nur verdünnt mit Jojobaöl zum Beispiel oder Mandelöl. Und das gehört in Australien in jede Hausapotheke, wie bei uns Kamille oder Arnika.
Wir haben zwar schon mal über Eukalyptus gesprochen, aber an dieser Stelle müssen wir es natürlich auch nochmal tun, weil es gehört definitiv zu den bekanntesten australischen Naturheilmitteln.
Genau. Und die Koalas leben davon. Ne? Das ist wirklich die einzige Pflanze, die die essen können. Ja, und das ist auch das einzige Tier, was die verstoffwechseln kann.
Ich habe gelernt, dass die ständig high sind.
Genau, richtig. Ja, ja, das ist total irre. Die essen diese Eukalyptusblätter, wo dieses viele Öl halt drin ist, dieses ätherische Öl. Und die gehen wirklich, als würden sie schlafen. Total interessant. Aber es kommt tatsächlich von dem Eukalyptusöl. Ist keine gute Idee, das nachzumachen, liebe Sina. Das ist nämlich, dann geht dir ganz schön auf die Leber. Also das ist nichts für eine innerliche Anwendung, aber es ist was Gutes für klare Luft, freies Atmen. Ne? Mhm. Die Aboriginals, die haben diese Blätter genutzt, um Wunden zu reinigen oder auch um Fieber zu senken. Und wir wissen eben, dieses 1,8-Cineol, das da drin ist, das wirkt wirklich sehr stark entzündungshemmend gegen alle möglichen Keime. Und das wissen wir mittlerweile auch aus vielen Studien. Außerdem macht es noch was Interessantes, es reguliert die Schleimproduktion, entspannt die Atemwege, hilft wieder durchzuatmen. Es ist ein bisschen wie unser Thymian. Ne? Also Eukalyptus, würde ich sagen, und Teebaumöl sollte man eigentlich zu Hause haben. Sind günstig und helfen gegen ganz viele Sachen.
Was ist mit der Akazie?
Ja, das wissen wir gar nicht. Das kennen wir gar nicht so. Ne? Nee, nee. Und zwar war das ganz spannend. Ich war bei den Aboriginal People, die haben ihr eigenes Krankenhaus. Und in diesem eigenen Krankenhaus machen die auch ihre eigenen Rezepte. Und dann habe ich gesehen, also wie diese Dame hat mir das gezeigt, das sind Blüten, die werden in Mandelöl gelegt, dann lässt man das richtig in der Sonne ziehen und mischt dann noch Bienenwachs dazu, also was Vergleichbares wie unser Bienenwachs, und dann hat man so eine sanfte Creme gegen trockene Haut oder Sonnenbrand, ja. Mhm. Und das ist sozusagen für mich die australische Variante der Ringelblume, ne? Aber man könnte sagen mit mehr Sonne im Herzen. Also das ist diese goldgelben Blüten, ne, der Akazie, die heißen dort Wattle.
Und das ist
Wattle. Und das gibt eine ganz schöne duftende Salbe dann. Und tatsächlich ist das so, Akazienextrakte wirken auch entzündungshemmend und antioxidativ. Also die sind so ein bisschen gut gegen Alterungsprozesse. Und wir kennen eine Studie zum Beispiel vom Journal von Ethnopharmacology, die ist von 2018, die beschreibt diesen hautberuhigenden und antimikrobiellen Effekt. Das heißt, wenn man das mal sieht, ich meine, ist jetzt was Typisches, Akazienblüten muss man sich ja bestellen, aber auch für einen Honig zum Beispiel, wir haben es im Honig, ne? Akazienhonig, kennen wir das.
Ich habe die ganze Zeit überlegt, woher ich den kenne.
Genau, das ist sozusagen die australische Ringelblume, kann man sich mal so merken. Mhm. Und wirkt eben auch entzündungshemmend und gegen Keime. Also es ist ein interessanter Honig. Mhm.
Und Honig ist ja sowieso ein gutes Stichwort. Ja. Da gibt es doch in Australien und jetzt nicht nur in Australien, sondern mittlerweile auch schon in Europa diesen Manuka-Honig.
Genau.
was kann der und was kann der nicht? Dem werden ja zauberhafte Kräfte zugewiesen. Ne? Also es ist ja, ich habe neulich einen gekauft und dann den gab es günstig. Und dann habe ich mich ein bisschen belesen. Und wie heißt dieser Wert, der da?
MGO.
MGO-Wert.
Das ist eigentlich der
Bekannteste. Genau, und dann habe ich weiß nicht, wie viel da drin ist, aber es war zu wenig drin. Es war zu,
genau.
Deswegen war der auch so günstig.
Ja.
Also wenn der Manuka heute.
Je höher der Wert, desto teurer wird der.
Ja, das und je wirksamer auch, oder?
Genau, der ist richtig wirksam, weil das kommt da ein bisschen drauf an, was ich damit erreichen will. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur mal Halsschmerzen habe und ich möchte gerne einen kräftigen Honig haben, der ist ja vom Geschmack auch immer kräftiger sozusagen, je höher die Werte steigen, dann kann ich so einen Honig durchaus nutzen, der ist trotzdem wertvoll. Ja, also der ist trotzdem gut, bei Halsschmerzen oder sowas funktioniert der super. Es ist eben dieses Methylglyoxal, dieses MGO, was da drin ist. Und das wirkt, also Honig hat ja sowieso immer Peroxidasen. Das heißt, der wirkt sowieso gegen Keime. Aber dieser Honig wirkt noch stärker gegen Keime, kann man sich sozusagen merken. Ne? Der wirkt stark antibakteriell, auch gegen Viren. Und der hat auch noch eine höhere wundheilungsfordernde Wirkung. Und das fehlt mir so ein bisschen in Deutschland, weil in Australien hat man den Honig immer auf Pflastern bekommen. Und das ist so interessant für Leute mit offenen Beinen oder mit Stellen, die wirklich irgendwie nicht heilen wollen, weil dieser Honig, das weiß man dann eben auch Untersuchungen, der hat wirklich auch Wirkung bei Keimen, die richtig multiresistent sind, also die auf Antibiotika gar nicht mehr ansprechen, da funktioniert das immer noch. Diese MRSA heißen die, diese Keime sind ja im Krankenhaus gern mal verbreitet. Und da gibt es eine ganz bekannte oder aufsehenerregende Studie, die eben damals gezeigt hat, dass Manuka sogar dagegen hilft. Das heißt, Manuka-Honig ist ein interessanter Honig gegen resistente oder gegen schwierige Keime. Ne? Und was mich so sehr berührt hat, ist, es gibt Untersuchungen oder Studien, Leute, die Bestrahlungen bekommen, also wegen Zungenkrebs oder Speiseröhrenkrebs oder Luftröhrenkrebs oder sowas, wenn die vorher Honig essen, direkt vor der Bestrahlung, 1-2 Löffel Honig, dann haben die viel weniger Schleimhautschäden und können danach wieder besser essen. Das heißt, das hat man konkret auch an dem Gewichtsverlust gesehen, dass die nicht so stark Gewicht verlieren, weil deren Schleimhäute nicht so kaputt gehen. Und das war ein richtig handfester Beweis für diese tolle Wirkung des Honigs. Und Manuka-Honig, ich nehme den gegen Halsschmerzen vor allen Dingen, ne, bei allen Nasen-Rachenraum-Geschichten, aber auch, man kann ihn auf Wunden auftragen oder auf Insektenstiche. Wichtig immer bei dem Tee, wer ihn in Tee nimmt, eben nicht in heißen Tee, dann geht er halt kaputt. Ne, sondern wirklich, wenn man den trinken kann, dann tut man erst den Honig dazu. Gilt für alle Honige. Übrigens, weil du es am Anfang gesagt hast mit dem MGO-Wert, man sagt, ab 250 gilt der wirklich als medizinisch wirksam. Das sind dann die medizinischen Honige. Da gibt es auch welche, die dann besonders gereinigt sind. Ne? Mhm. Muss aber nicht sein, weil der hat ja selber eine sehr desinfizierende Wirkung. Die sind dann ziemlich teuer, aber er wirkt auch davor.
Aber er hat auch einen etwas besonderen Geschmack. Also man merkt schon, dass es ein anderer Honig ist, muss ich sagen. Ne?
Ich finde auch, aufs Brot schmeckt er nicht. Aber in den Tee oder so, wenn man Halsschmerzen hat oder eine Erkältung oder sowas, ist der super. Und also ich finde es ein sensationelles Mittel aus der Natur. Und das ist ja übrigens grundsätzlich da meine Beobachtung gewesen. Ist eigentlich das, was ich nicht erwartet habe, aber mit nach Hause genommen habe, ist, wie verbunden diese Ureinwohner mit der Natur sind und wie sehr uns das abhanden gekommen ist. Mhm. Und aus meiner Sicht ist es auch ein großer Anteil an unseren ganzen Krankheiten, dass wir disconnected sind. Wir haben keine Verbindung mehr oft zu unseren Wurzeln, zu unserer Natur, in unserem ganzen Sozialgefüge. Da sind so viele Fehler und das fällt einem dann auf, wenn man dort ist. Dann merkt man plötzlich, wow, irgendwie läuft bei uns echt was schief.
Also jetzt gar nicht, was ich sagen soll.
Naja, es ist vielleicht auch, denn wenn man es jetzt positiv formuliert, ist es wieder der Weg zurück zur Natur. Ich stehe ja für Naturheilkunde, weil die Naturheilkunde deinen Körper nicht schwächt, sondern von innen wieder stabilisiert. Ja, und alleine rauszugehen, sich wieder irgendwie in einer Form mit der Natur zu verbinden und auch zu wissen, wie wichtig soziale Systeme sind, da erzieht die Schwester der Mutter ganz klar die Kinder mit. Ja, und jeder hat da so eine Aufgabe in diesem ganzen Rudel quasi. Das fehlt ja bei uns. Wie viele Leute haben Empty-Nest-Syndrom, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, weil wir einfach irgendwie gar nicht in diese Strukturen eingebunden sind. Und das wissen wir auch aus den 100-jährigen Studien, wie wichtig das ist.
Aber wie müssen wir uns das vorstellen? Wie leben denn diese Menschen da so im australischen Busch?
Sehr einfach. Die leben da, wo wir überhaupt nicht überleben könnten. Ja, und die so von der Denke her sagen die, der Bruder, dieser Stein ist mein Bruder, weil wir seit 40.000 Jahren werden hier Kinder geboren, das Blut fließt in die Erde, daraus erwachsen diese Dinge, die hier sind, ja. Mhm. Und wenn die ein Tier schlachten zum Beispiel, dann bedanken sie sich dafür, dass es das Leben lässt, um ihres zu erhalten. Die machen das aber nur, wenn es notwendig ist. Mhm. Und die haben auch die Beziehung dazu. Und sie wissen, wie die Natur sich verändert. Sie leben ganz anders im Rhythmus. Ja, müssen sie ja auch, sonst können sie gar nicht überleben. Mhm. Ja, wie hier die Nacht durchzocken oder sowas, das gibt's da nicht. Mhm. Ja, sondern ich stehe halt auf, wenn die Sonne kommt. Und all diese ganze Rhythmik und auch die Art, wie die dann mit Erkrankungen umgehen, ist total faszinierend. Und man spürt diese Verbundenheit, das als wenn mein Vater hätte gesagt, so die stehen so in der eigenen Kraft oder in ihrem Saft oder sowas. Die sind durch uns gestört worden. Aber das, was sie eigentlich haben und mitbringen, ist ganz faszinierend für uns zu sehen.
Und wie lange warst du dort?
4 Jahre habe ich in Australien.
Nee, ich meine jetzt.
Ach, bei denen. Bei denen habe ich intensiv, durfte ich eine Woche mit denen unterwegs sein. Und ich habe ja auch sonst immer so in den ganzen Naturheilkundekliniken nachgefragt, was macht ihr denn so? Was habt ihr für Verfahren? Da gibt es viel asiatische Einflüsse, also Akupunktur auch insbesondere. Und es war irgendwie berühren und habe halt viele, viele Bücher auch gelesen von Leuten, die vor mir da waren, weil es so schwer ist, daran zu kommen.
Wir müssen noch über Buschblüten reden, weil, das hast du vorhin schon angekündigt. Und genau. Was ist das?
Das ist eigentlich mehr eine seelische Medizin, so wie bei uns die Bachblüten. Und das hat, die wirken also auf emotionaler Ebene. Und übrigens, der Aboriginal sagt, die Seele erkrankt zuerst. Wir sehen Symptome. Aber der Ursprung liegt auf einer anderen, nämlich auf der emotionalen Ebene. Und das ist ja ganz anders als unsere Schulmedizin. Aber die Erfahrung ist, bei chronischen Erkrankungen ist es halt wichtig, dass man diese emotionale Ebene irgendwann mal anschaut, weil sonst werden die Leute nicht gesund. Das ist ganz interessant, weil jede Blüte trägt quasi eine Signatur. Das heißt, das ist ihre Essenz, die seelische Blockaden lösen soll. Zum Beispiel Varata bei Angst oder die Bottle Brush fürs Loslassen, habe ich übrigens im Garten stehen. Oder die Busch Iris für Intuition. Es geht darum, welchen emotionalen Teil in mir will ich stärken. Ja, und dann nehme ich diese zugehörige Pflanze. Früher wurde das ganz, ganz schwierig gemacht. Das heißt, man hat den Tau, den Morgentau mit Tüchern über diesen Pflanzen abgefangen. Mhm. Mittlerweile gibt es da ein bisschen schlauere Methoden, weil man auch so viel kaputt gemacht hat von den Pflanzen. Also es gibt so kleine Studien dazu, die wirklich zeigen, dass Blütentherapie insbesondere Stress senken kann und das Wohlbefinden steigert. Und die Aborigines sagen wieder da, wir heilen nicht den Körper, sondern die Verbindung. Und das ist so, wirklich, Buschblüten sind etwas, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen, genauso wie unsere Bachblüten. Mhm. Und meine Erfahrung damit ist, also wenn man das von Grund auf ablehnt und da keinen Bock drauf hat und sagt, das ist mir zu viel Quacksalberei oder sowas, das funktioniert nicht oder sowas, dann kann das auch gut sein, dass das so ist. Mhm. Muss nicht, ne? Aber es gibt schon Leute, die fühlen, aha, ich habe hier eigentlich ein emotionales Thema, ne, mit dem, was ich da an Symptomen zeige. Und dann ist das ein interessanter Weg. Egal, ob ich die europäischen Bachblüten oder eben die Buschblüten nehme. Sagen wir mal, der Ansatz von Ian White ist zu sagen, die Pflanzen haben es da so hart in der Natur. Deswegen kommen ja viele Adaptogene, also uns stärkende Pflanzen auch aus diesen Bereichen. Wir haben es so schwer in der Natur, dass die ganz viele Schutzstoffe entwickeln müssen. Und die nutzen wir dann quasi.
Du wolltest gestern Abend einen Papaya-Salat essen.
Ich liebe Papaya-Salat.
Ja, wir haben auch keinen gekriegt.
Nein.
Warum? Hast du da gleich wieder an Naturheilkunde gedacht oder einfach nur, weil es schmeckt?
Papaya fehlt mir in Deutschland. Also vielleicht muss ich das mal importieren.
Vielleicht beschreibst du die Papaya nochmal.
Papaya ist diese ja eigentlich grün? diese gelbe Frucht, die ist so länglich, ne, wie eine Ananas, aber glatt.
Aber ist die nicht auch ein bisschen grün?
Ja, wenn die so gestreift ist, so ein die bisschen, grün, genau, ja. Dann wird die über gelb, richtig orange oder orange-gelb. Und die gibt's eigentlich nur in den tropischen Bereichen.
Also und sie hat die schwarzen Kerne, nur mal so.
Genau, richtig. So. Die muss man dann rauskratzen. Ja. Und Papaya hat Enzyme, ne, dieses Papain und Chymopapain, und die fördern die Wundheilung und die Hautregeneration. Ich finde, Papaya ist eine sensationelle Salbe für die Haut. Also für alle Leute, die Irritationen haben, Neurodermitis, Schuppenflechte, aber eben auch diese offenen Wunden oder ganz einfach so raue, riffelige Haut. Papaya, da gibt's auch eine Studie dazu. Im Journal of Wound Care, also Wundheilung, dass die gezeigt hat, dass Papaya selbst bei chronischen Wunden helfen kann, weil die eben entzündungshemmend, wieder antioxidativ, also auch praktisch den Alterungsprozess stoppend wirkt und reich an Vitamin C ist.
Da gibt es regelrechte Papaya-Creme oder kannst du die auch so einfach drauflegen?
Genau, du kannst die einfach drauflegen. Also zum Beispiel bei Insektenstichen machen die das, ne? Weil es eben diese wundheilende Wirkung hat. Ja. Oder bei kleinen Verletzungen kann man das tatsächlich machen. Und in Australien gibt es den Ansatz, Papaya mit Manuka-Honig zu einer richtigen Wundcreme zu vermischen. Das ist dann im Saft duftend wirksam, aber hält natürlich nicht lange. Ne? Muss man frisch verwenden, ist klar. Also wie gesagt, mir fehlt es hier so ein bisschen als Creme, weil ich es, also ich bringe es mir immer mit, wenn ich rüberfahre. Ganze richtige Batterien von Papaya-Creme, weil die einfach klasse ist für die Haut.
Also es ist immer gut, eine Papaya zu Hause zu haben.
Auch das. Genauso wie Aloe Vera zum Beispiel. Ja. Aloe Vera wächst ja da auf dem Schulweg. Mhm. Wie oft haben wir, wenn sich die Kinder verletzt haben, einfach so ein Aloe Vera-Blatt abgebrochen und haben hier den schönen Saft drauf gedrückt und ist toll. Und hier kann man das auch im Vorgarten haben. Also wenn man genug Platz hat, ist ja ein bisschen stachelig.
Wächst das, ja?
Ja, na klar. Gut.
Das war jetzt aber sehr lehrreich. Man möchte am liebsten losfliegen. Ich war noch nie in Australien.
Ja, dann musst du mal ab durch die
Warst
Mitte.
Warst du auch in Neuseeland?
Ja.
Und das auch schon?
Und da übrigens kommt ja eigentlich der Manuka-Honig her, ne, den wir gerade besprochen haben. Also der kommt hauptsächlich aus Neuseeland, aber es gibt auch Anbaugebiete in Australien, diese Myrten. Und Neuseeland ist toll, ganz anders als Australien. Musst du gleich mal mitmachen, wenn du da drüben bist.
Ich muss da mal hin.
So. Genau, es ist einfach mehr als ein Ort, würde ich sagen. Da ist viel Heilung, da ist viel Spiritualität und sind besondere Menschen, die einfach mega entspannt sind. Aber ich würde mir manchmal wünschen, dass sie ein bisschen mehr den Kontakt wieder pflegen zu ihren Aboriginal People, weil da sind einfach doch viele australische Heilgeheimnisse vergraben.
Und wer noch tiefer eintauchen möchte, der findet all diese Geschichten von Franziska, Rezepte und Erfahrungen in ihrem Journal Australische Heilgeheimnisse. Und darin erzählt sie dann von Heilpflanzen, von ihren Begegnungen mit den Aboriginal Heilern und natürlich auch den kleinen Wundern, die man nur dort findet.
Genau, und deshalb sind sogar zwei Hefte geworden. Sehr schön.
So, dann für heute haben wir alles, was wichtig war. Und bis zur nächsten Folge in 14 Tagen.
Genau. Bleibt neugierig, bleibt verbunden. Bis dahin.
Ciao.